Mein Name ist Peter Hollands. Ich bin primär Entwickler, habe aber irgendwie auch so eine leichte Admin-Vergangenheit hinter mir, respektive das Problem, dass man manchmal zum Admin gemacht wird, ob man will oder nicht. Das Wichtigste, ich bin so zwischen beiden Rollen dabei. Wer war denn eben im ErstbeamD-Talk dabei? Okay. Wer betreibt einen Mail-Server? Und wer hat eben alles verstanden? Ich wollte doch fragen, wer von Mailbox.org hier ist, aber gut, das ist dann wohl hinfällig. Fangen wir an mit erstmal mit einem Spruch, den ich häufiger höre. E-Mail nimmt man doch fertig von der Stange. Gern gesehen in Kombination mit E-Mail ist doch Gmail. Und auch in der Kombination mit eigener Server ist doch, sei doch eine doofe Idee. Don't try hosting your own email. Maintenance is time consuming. Setting it up correctly is very time consuming. Ja, also warum sollte man sich eigentlich überhaupt damit irgendwie mal herumärgern? Wenn wir nachher sehen, dass ErstbeamD nicht ganz so trivial ist, wie man vielleicht glaubt, dann ist es ganz gut, wenn man sich nochmal erinnert, warum man eigentlich den ganzen Quatsch macht. Der Thomas Leister hat hier so eine schöne Aufzählung schon gemacht, die habe ich einfach übernommen. Private Daten bleiben privat, muss ich glaube ich nicht viel dazu sagen, wir sind in Deutschland da, was das betrifft, ja relativ sensibel. Das nützt natürlich wenig, wenn die Gegenseite, also meine E-Mail-Empfänger beispielsweise bei Gmail und Co. sind, aber gut. Volle Kontrolle über das Mailsystem, unendlich Speicherplatz finde ich ein Argument, E-Mail-Adressen, Aliase und was mir zum Beispiel wichtig war, Spam-Filterung. Ich habe ursprünglich eigentlich meinen eigenen Mail-Server aufgesetzt, weil ich mit dem Spam-Filter meines damaligen E-Mail-Providers nicht so wirklich zufrieden war und da gerne mehr Eingriffsmöglichkeiten haben wollte. Und was natürlich auch nicht so vernachlässigen ist, ist Unabhängigkeit von anderen Anbietern bezüglich Tarifänderungen, komplette Diensteinstellungen, hat man bei Google auch durchaus schon gesehen, wird bei Gmail vielleicht nicht ganz so schnell passieren, aber gut. Kostenfaktoren. Gründe dagegen, es ist verdammt viel Arbeit. Es ist ein komplexes System mit vielen Komponenten, das muss ich glaube ich keinem sagen, der sowas betreibt. Mein Problem speziell ist, ich habe es ein bisschen versucht darzustellen, ich bin nicht so wirklich Vollzeit-Admin. Und wenn ich so ein Ding einmal manuell eingerichtet habe, habe ich in 2 Jahren eigentlich irgendwie so Details vergessen. Ja, also keine Ahnung, dass ich irgendein Postfix-Socket irgendwann mal auf Gruppe so und so gesetzt habe, weiß ich 2 Jahre später nicht mehr, außer ich habe es ins Wiki geschrieben. Aber wenn man Wiki angefangen hat, weiß, wie schnell ein Wiki veraltet. Das ist ein bisschen mein Problem. Ebenso laufender administrativer Aufwand. Wenn man einen Fehler macht, beispielsweise die eigene Familie mit auf die Domain zu nehmen und dann irgendwie Anrufe kriegt, wo ist denn diese Mail, die ich erwarte? Das ist sehr spaßig. Konfigurationstuning, Zertifikate, wir werden später sehen, dass ich nicht das ausgefeilteste Setup tatsächlich verwende. Das kostet Zeit. Und was man auch mal ganz klar sagen muss, es gibt vom rechtlichen Rahmen her eigentlich auch einen Grund, keinen eigenen Server zu betreiben, respektive als Solo-Selbstständiger gibt es keinen, der ans Bein pinkeln kann, außer du dir selbst, aber und maximal Familien. Aber jetzt irgendwie so eine eigene kleine Firma irgendwie zu machen, ich muss nur das Thema ansprechen, DSGVO und alle Konsequenzen und Archivierung und ich weiß nicht was. Also das wäre so vielleicht ein Grund dagegen. Und natürlich das hier. Sorgt für ganz viel Arbeit. So, nochmal kurz. So eine Mail-Server-Anatomie, wie schaut denn sowas aus? Wir haben da so MTAs, Mail-Transfer-Agents, MDAs, Delivery-Agents, dann die eigentlich Mailboxen, wo der Kram gespeichert wird und darauf greifen wir dann irgendwie drauf zu, mit entweder mit MAT direkt auf dem Filesystem oder ich habe dann noch einen IMAP-Server, der irgendwie drauf zugreift, der kann natürlich auch sein eigenes Storage haben. Und dann habe ich da unten meinen Thunderbird oder Evolution, muss ich hier, glaube ich, niemanden ausführlich erklären. Wenn wir uns jetzt hier aber nochmal anschauen, wie sahen das eigentlich traditionell aus? Ich hätte jetzt gerne meinen Laserpointer, aber das glaube ich irgendwo in meinem Rucksack noch vergraben. Links, also hier ein Beispiel von Postfix, links, ich habe keinen Spamfilter, mein SMTPD geht irgendwie direkt auf den Local Agent. Relativ trivial. Ach, das ist doch nett. Wunderbar. Jetzt hat es. Ja, wunderbar, genau. Also hier, ich habe gar keinen Spamfilter, wunderbar triviales Setup. Wenn wir in der Vergangenheit einen Spamfilter einbinden wollten, dann haben wir da meist dafür irgendwie AMAFSD genommen, der irgendwie zwischen zwei verschiedenen SMTPD-Instanzen hier eingeklinkt war und seinerseits mit Spam-Assessor und mit Virenscanner rumgeeiert hat, bevor es dann auf den Local Agent ging. Ja, AMAFSD Neo hieß schon Neo, also es gab anscheinend mal ein Old, was noch langsamer war. Nichts gegen AMAFSD, aber im Vergleich zu RFMD ist es halt langsam. Spam Assassin war jetzt relativ lange tot, hat jetzt gerade auf der FOSDEM gab es einen Talk dazu, dass es tatsächlich doch auch mit Spam Assassin wohl weitergehen soll. Ich habe leider nicht so ganz raushören können, wie konkret, da war ein bisschen inhaltsleer der Talk, aber gut, schön, wenn es weiterläuft, ist ja gut, wenn man die Auswahl hat. Hauptproblem bei Spam Assassin eben, ja, in Perl geschrieben, wir haben eben im Talk, wer dabei war, schon ein bisschen gehört, dass Perl so ein bisschen ja, performancemäßig vielleicht nicht die erste Wahl ist. Und dann hat man hier als irgendwie einen Virenscanner, Klammer V oder irgendwelche kommerziellen Vertreter und eben diese Geschichte mit den zwei SMTPD-Instanzen. So. Meet RSBMD. Achso, ich sollte vielleicht nochmal fragen, wer kennt den RSBMD gar nicht? Wunderbar, dann lohnt sich ja doch ein bisschen Einführung noch. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Ich wollte ihn eigentlich fragen, wie man ihn ausspricht, aber er war jedenfalls gerade eben hier auf dieser Bühne und da hatte ich ein bisschen was als Perspektive des Autoren erzählt. Nochmal kurz, ich glaube ein paar sind reingekommen, falls das deckungsgleich ist mit denjenigen, die RSBMD noch nicht kennen, warum gibt es das Ding überhaupt? Na, er hat hier so einen schönen Screenshot, wo er irgendwie auf einer seiner Systeme mit dem SpamD vom AMAFSD halt 99,4% Last hatte. Ja, und das war vielleicht ja, nicht so ganz so optimal. Und deswegen hat er hier halt irgendwann angefangen. Mittlerweile, also ihr seht, ich bin sogar halbwegs aktuell. Ich habe nicht einfach meinen Folien-Stack von der Frostcon genommen und werfe den hier jetzt drauf, sondern leicht aktualisiert. Ich bin mittlerweile bei einer Version 1.9.0. Ziel, Performance vor Mass-Mail-Processing. Also genau das, was dieser Talk nicht besprechen wird, sondern eben die Hobby-Admin-Perspektive. Apache 2.0-Lizenz, alles klar. Grundprinzip ist nach wie vor, dass der MTA empfangene Mails weiterreicht. Zum Beispiel über diese schöne Meta-Schnittstelle. Die hat es mal, wenn in meiner Erinnerung nach, das ist schon ein bisschen länger her, bei Spam-Assessing glaube ich nicht gegeben. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Oder sie wurde zumindest nicht genutzt dafür. Das ist im Prinzip eine Schnittstelle, wo im Prinzip du eine Mail reinschmeißt und dann gibt es irgendwie zurück, behalt sie, verwerf sie oder mach irgendetwas mit der Mail, wie beispielsweise Header anhängen oder solche Geschichten. Wir haben Module, ganz wichtig, RSBMD. RSBMD ist wirklich unheimlich modular. Die werten Mails anhand von Regeln und Tests aus. Jeder Test hat dazu mindestens ein Symbol. Man kann es auch als Namen sehen. Und eine Konfiguration, auf die wir nachher noch ausgiebig eingehen werden, die weist dann diesen Symbolen Scores zu. Ich habe da meinen Gesamtscore und der Gesamtscore entscheidet Pass, Reject, Add, Header. Das kennt man von Spam Assassin. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so die Rocket Science. Dann die Feature-Liste, die habe ich im Wesentlichen 1:1 abgeschrieben. Ich finde die auch nicht so hochgradig interessant, in dem Sinne, dass man jetzt jedes Feature hier erklären muss. Hat er Fuzzy-Hashes, glaube ich, aus Zeitgründen auch nicht so im Detail erklärt. Das Lustige ist, Fuzzy-Hashes zum Beispiel ist ein Feature, was ich auch mit der Dokumentation, die im Internet vorhanden ist, immer noch nicht so hundertprozentig verstanden habe. Das ist generell so ein bisschen das Problem, aber kommen wir nochmal drauf. Aber im Wesentlichen, ich habe ein Content-Scanning zum Beispiel mit regulären Ausdrücken, da macht er relativ viel mit, hat er ja auch darüber erzählt. Ich kann aber auch Policy-Checks machen, das heißt, ich kann externe Datenbanken konsultieren, wie ist denn die Policy beispielsweise für diese Domain oder wie ist die Policy für diese spezielle E-Mail, ist sie in der Blacklist, ist der Hash in der Blacklist vermerkt oder ist der IP-Bereich geblacklistet und solche Geschichten. IP-Reputation, wer will, kann ja beispielsweise, keine Ahnung, den Ostblock-Portal abwerten, weil er meint, dass da meistens Spam herkommt. Ich mache es nicht, aber gut. Man könnte es machen. Rate-Limiting, Graylisting, wer sich vielleicht noch daran erinnert. Also Graylisting mit Postfix zu implementieren war ja nicht so ganz trivial. Ist hier quasi eingebaut, habe ich überhaupt kein Problem mit. Dann das, was er unter statistischen Tools zusammenfasst, dieser Base Classifier. Und ganz, ganz wichtig, wir haben ja hier dieses Jahr als Motto auch künstliche Intelligenz. Da segeln ja neurale Netze auch so ein bisschen mit drunter. Kann man machen. Was ich aber ein viel stärkeres Feature fast auch finde, wir haben ein integriertes Webinterface inklusive Statistiken und er hat das, glaube ich, nicht gezeigt, deswegen zeige ich euch das nochmal kurz. Vor allem diejenigen, die SVMD noch gar nicht kennen oder sich gerade erst beschäftigen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, es ist jetzt hier, also man sieht, das Screenshot ist ein bisschen älter, aber ich habe auf einen Blick erstmal hier eine generelle Statistik über all meine Mails und hier so ein paar Zahlen. Ja, also schon mal ganz nett und das ist out of the box. Ja, da muss ich also keine Apache 4 aufsetzen oder was auch immer, sondern ich starte erst beim D und dann habe ich das Interface. Bevor Fragen kommen bezüglich Security, es gibt keine HTTP-Authentication, es gibt einfach ein Passwort drauf. Wer will, kann natürlich ein Reverse-Proxy einsetzen und das Ganze noch sicherer machen. Was haben wir noch so? Richtig detaillierte Statistiken. Hier im Zeitverlauf, ne? Also das hier ist jetzt tatsächlich, glaube ich, von meinem Server, wenn ich mir die geringe Anzahl anschaue, dann passt das dazu. Subject Verwitten, Probable Spam, Graylisted. Wer weiß nicht, was Graylisting ist? Wunderbar. Also das ist ganz nett hier. Kann man dann auch hier unten schön noch ein bisschen mit rumspielen. Ich brauche also kein RRD-Tool oder sowas. Elementarstatistiken eingebaut. Ich kann auch Teile der Konfiguration, solche Teile, die sich natürlich fürs Dynamische am ehesten eignen, auch dynamisch hier direkt modifizieren. Ich könnte jetzt hier, was weiß ich, für manche Symbole, kommen wir später drauf, die Gewichtung modifizieren, wenn ich das möchte. Hier sieht man schon mal so ein bisschen, dass SVMD einen durchaus auch erschlagen kann. Wir haben hier so Gruppen, wir haben hier so Symbole, wir haben so Beschreibungen, die sind mal mehr, mal weniger gut und die Scores dazu. Da kann ich also auch reinschauen, mache ich persönlich jetzt eigentlich weniger. Das nutze ich relativ viel, das ist der Base-Filter. Also wenn ich eine Message habe, die als, nicht als Spam erkannt wurde, dann jage ich die halt hier durch in der verzweifelten Hoffnung, dass der Base-Filter sie beim nächsten Mal erkennt. Umgekehrt, wenn ich eine valide Nachricht habe, die kein Spam ist, mache ich das hier und das hier wäre das Training fürs Fuzzy-Gedöns. Ich kann das über die Oberfläche machen, muss es natürlich nicht. Also es gibt ein Äquivalent zu SA-Learn, so ist das nicht. Das Problem bei mir ist nur, mein persönliches Mail-Setup besteht tatsächlich aus zwei Mail-Servern. Ich habe einen Public MX, das ist das, wo SVMD läuft. Und dann habe ich nochmal zu Hause eine Postfix-Instanz laufen, wo im Moment immer noch Spam-Assessing rumrödelt, weil ich diese Instanz noch nicht aktualisiert habe. Warum habe ich zwei? Ganz einfach, ich brauche einen externen MX mit einer Static, immer reachable IP natürlich, logisch. Ich habe aber keine Lust, dass alle meine Mails im Internet irgendwo bei irgendeinem Provider herumliegen, deswegen ziehe ich die alle zu mir lokal nach Hause, wo ich auch den Storage entsprechend ausbauen kann. Deswegen habe ich zwei Instanzen. Und ich müsste dann dementsprechend, wenn ich so dieses übliche Setup haben will mit einem Ordner Spam-Filter-Training und Temp-Filter-Training, müsste ich sie entsprechend natürlich dann den SVMD irgendwie diese Mails wieder unterjubeln. Da ist im Moment noch so ein bisschen das Problem, dass die SVMD-Binaries nicht so schön sauber sich trennen lassen in den Teil, den ich zum Lernen brauche und den Daemon-Teil, sondern das ist alles noch so ein bisschen monolithisch. Deswegen gurke ich im Moment hier noch ein bisschen mit dem Webinterface herum. Aber ich kriege so selten Spam-E-Mails, also alle drei Tage vielleicht eine. Ja, und da bin ich bisher noch zu faul gewesen, das weiter zu automatisieren. Und das geht auch ganz praktisch, vor allem im Zusammenhang mit dem Plugin, was er schon mal gezeigt hat für Thunderbird, was ich auch noch mal kurz zeigen werde. Jo, was haben wir noch? Hier kann ich eine Message auch interaktiv scannen lassen, wenn ich das möchte. Und was vielleicht am interessantesten ist, ist die History. Hier sehe ich also jede Mail, die reinkommt und ich sehe, was passiert ist. Ich sehe, welches Score sie hatte. Das ist nett. So, Architektur. Er hat es schon so ein bisschen eben erzählt. Er hat einen Kern, der in C geschrieben ist. Er hat aber eine sehr modulare Struktur, die historisch bedingt gibt es noch 6 Module, die in C geschrieben sind. Der Rest ist in Lua geschrieben. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, warum Lua. Lua ist toll, das funktioniert alles, passt von mir aus. Er will ja Performance. Deswegen hat er hier so ein paar lustige Geschichten wie ein eventgetriebenes Prozessmodell, wo du irgendwie so Regeln parallel abarbeiten kannst. Hat er eben so ein schönes Bildchen zu gehabt. Asynchrone Netzwerk-Requests, schön, gut. Interessiert mich jetzt als Hobby-Admin nicht primär, ne, weil Performance ist jetzt nicht mein erstes Problem, sondern ich will eine einfache Lösung. Er hat die Regeln haben sind in unterschiedlichen Kategorien einteilbar, also zum Beispiel Greylisting und dann, was sie von Anfang an machen kann. Also eine Mail, die zum Beispiel gegraylistet wird, die rennt gar nicht mehr durch die restlichen Regeln, weil sie wird ja erstmal gegraylistet. Und erst wenn sie nochmal angeliefert wird, dann greifen die anderen Regeln. Also da hat er ein paar ganz nette Optimierungen drin. Außerdem hat er verschiedene Prozesse. Er hat so einen Hauptprozess für die Konfiguration, Logs, Prozessmanagement. Dann hat er Scanner-Prozesse und er hat Worker-Prozesse. Und darauf werden wir ganz kurz später nochmal kommen. Was ich an dieser Stelle aber eher noch betonen möchte, ist, viele Module nutzen Redis als Cache. Und eine der Fragen, die ich mir gestellt habe zum Beispiel, war, brauche ich überhaupt Redis? Ja, willst du. Du willst Redis. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Konfigurationstheorie, weil immer wenn ich eine neue Software kennenlerne, gucke ich mir die natürlich an. Also ich installiere die nicht und starte hier und gehe dann Bier trinken oder so, sondern ich will da schon irgendwie so ein Verständnis dafür für haben, was kann ich denn da machen, was muss ich denn machen, wie geht denn das? Was das betrifft, bei AirSpamD ganz wichtig, ich habe ja schon erzählt, es gibt Module kann ich ein- oder ausschalten, eingebaute versus externe. Die haben natürlich spezifische Konfigurationsoptionen, zum Beispiel, wenn ich das Antivirus-Modul verwende, dann muss ich irgendwie auch sagen, welche Virenscanner verwendet werden sollen. Es gibt Scores, Kommazahlen. Könnte man jetzt die Angst haben, dass man jetzt irgendwie die von Hand machen muss? Nein, wisst ihr nicht. Aktionen und dann so allgemeine Geschichten wie Worker-Konfiguration, also Skalierung in erster Linie, auf welchen Sockets soll er lauschen oder solche Timeouts. Wenn wir uns das anschauen, ganz wichtig, dann sind das hier, diese drei Dinge eigentlich das, die Stellschrauben, die eigentlich nachher entscheidend sind. Also skalieren, klar, das Ding überlastet ist, da muss ich da auch irgendwie dran drehen, aber diese drei Geschichten entscheiden eigentlich darüber, ob nachher mein Spamfilter von meiner besseren Hälfte oder meiner Familie akzeptiert wird oder nicht. Und natürlich auch von mir selbst. Ja, also das ist so die drei Dinge, wo man sich eigentlich vielleicht am ehesten einen Kopf drum macht. Oder habe ich mir zumindest einen Kopf drum gemacht. Und jetzt geht's los. Wenn ihr die sieht ja, also das ist jetzt von August 2018, die Seite hat ein bisschen anderes Design, aber wenn ihr das hier alles sieht, dann denkt ihr dir, cool, ein ganzes Wochenende lang eine Webseite durchlesen, um zu verstehen, was es da gibt und was ich vielleicht verwenden will und was nicht. Ja, also ich fand das hier ein bisschen erschlagend. Weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Wer findet das erschlagend? Wunderbar. Immer gut, wenn ihr meine Meinung sagt. Finde ich gut. Ich habe aber was für euch gemacht. Ich habe mir nämlich die Arbeit für euch gemacht. Ich habe mal den ganzen Kram, der hier rein alphabetisch aufgeführt ist, mit abgesehen von der Unterscheidung C-Lua, ich habe das Ganze mal kategorisiert. Ja? Das ist immer so, wenn du so, keine Ahnung, wenn du so 100.000 Lego-Steine hast, dann nimmst du die halt bei Schubladen, sortierst du nach Farbe oder irgendwie, keine Ahnung, nach Größe oder was auch immer. Und so habe ich eben hier sozusagen 7 Schubladen gemacht, 7 Kategorien. Und anhand der gehen wir jetzt gleich die AirSpamD-Module mal ein bisschen durch. Ja? Wir haben hier so Module, die aufgrund Absender, Empfänger, Domain oder IP agieren. Ja? Das sind also zum Beispiel Module, die keine DNS-Abfragen machen, sondern einfach nur auf die nackten Daten schauen. Dann gibt es Module, die überprüfen oder fügen selbst hinzu Nachrichtensignaturen, DKIM, Nachrichteninhalte gegen DNS-Blacklisten prüfen. Es gibt Module, die machen überhaupt nichts mit DNS-Interaktion. Ich weiß, das ist jetzt nicht hundertprozentig trennscharf, aber so ist das immer mit Kategorien. Du versuchst mit irgendwas Sinnvollem um die Ecke zu kommen und das ist das Beste, was mir im Moment dazu einfiel. Dann haben wir Module, wo das definierende Kriterium für mich ist, dass wir irgendeine externe Datenbank haben. Darunter fällt zum Beispiel das ClickHouse, was er erwähnt hat. Dann gibt es Module, die machen gar keine Tests, sondern machen tatsächlich Aktionen. Greylisting ist jetzt hier kein Modul, aber wäre jetzt zum Beispiel. Und sonstige Module. Und im Folgenden, wenn was unterstrichen ist, dann ist es eins der 6 eingebauten C-Module und ansonsten ist Lua. Das Problem ist, das ist wichtig für die Konfiguration, leider. Wir gleich sehen, warum. Aber gehen wir es erstmal durch. Also angenommen, ihr wollt jetzt irgendwie AirSpamD verwenden, hier Kategorie 1, Absender, Empfänger, Domain und IP, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gibt es so ein ASN-Modul, wer weiß nicht, was ein ASN ist? Gut. Jedes IP-Netzwerk im Internet hat eine ASN. Es ist ein autonomes System, hat eine Nummer, es gibt da lustige Datenbanken für. Das heißt, ich kann auch, wenn jemand eine Verbindung zu meinem Mail-Server aufbaut, mit einer gewissen Source-IP, kann ich gucken, aus welcher ASN kommt die, und kann sozusagen auch das gesamte ASN Blacklisten, Whitelisten diskriminieren, wie ich möchte. Und Das wäre hier so das, was hier angeboten wird, genauso Ländercodes und Subnets. Dann habe ich hier so ein IP-Score-Modul, mit dem kann ich die Anzahl empfangener Nachrichten tracken. Könnte zum Beispiel IP-Netz aus den 100 Nachrichten reinkommen, jetzt anders behandeln als die, wo ich nur eine Nachricht kriege pro Zeiteinheit. MX-Check prüft, ob die Sender-Domain im Envelope wenigstens einen erreichbaren MX hat. Ist aber standardmäßig aus. Frag mich nicht, warum, das müsste ich Ihnen jetzt fragen, der hier gerade hier stand. Weiß ich nicht. Habe ich mich immer auch schon gefragt, warum es eigentlich standardmäßig aus ist. Ich vermute, es hat was damit zu tun, dass MX halt ganz gerne mal nicht erreichbar sind. Rate Limit ist klar, ähnlich wie Quality of Service im Kernel, Leaky Bucket Verfahren, limitieren, dass ich nicht zugespammt, also nicht zu viel Mails pro Stunde oder pro Zeiteinheit bekomme. RBL implementiert so die üblichen Abfragen gegenüber Reverse Blacklists, Spamhaus sei der genannt, und SPF macht Standard Policy Framework. Ich gehe jetzt in diesem Talk nicht auf die Details ein von SPF, DKIM und ARKEN und so weiter und so fort, weil die Zeit nicht reicht und weil andere das noch besser können als ich, sondern mir geht es jetzt hier im Wesentlichen darum, mal euch einen Durchblick durch die Konfiguration von RStream zu geben. So, wenn wir uns die hier anschauen, jetzt kommt der Teil, wo es opinionated wird. Das sind die, wo ich entschieden habe, die nutze ich. Ja. Oder die ich zumindest interessant finde, wo ich denke von wegen, yo, ASN zum Beispiel, ja, ich könnte hier, ich kriege normalerweise keine E-Mails aus China, also ich bestelle nicht irgendwie bei AliExpress oder PCBWay oder sonst wo. Und Russland genauso, also hatte ich mir überlegt, ob ich dann hier entsprechend einen Punkteinzug einführen sollte. IP-Score ist es so, das ist mir zu komplex. MX-Check ist standardmäßig aus, dann dachte ich mir, gut, same default, lassen wir es aus. Rate Limit habe ich für mich persönlich kein Einsatzszenario gefunden. RBL ist klar, ein SPF ist klar und RBL Blacklisten, will ich nochmal auf ein Event von letztem Jahr hinweisen, wo der Verein Digital Courage festgestellt hat, dass seine E-Mails für diese Kampagne Save Your Internet Today blockiert wurden von unter anderem GMX und Web.de, weil die natürlich auch auf Blacklisten setzen und weil aus unerfindlichen Gründen eine URL saveyourinternet.today auf einer Blacklist gelandet ist. Ja, also das kann manchmal Konsequenzen haben, wenn man so Blacklisten verwendet. Und dann muss man halt darauf vorbereitet sein. Aber das war mit Spam Assassin ja auch nicht anders. So, zweite Kategorie, Nachrichtensignaturen überprüfen gegen DNS-Einträge. ARC, DKIM, DMARC mit Whitelist. ARC ist Authenticated Receive Chain, hat ein bisschen was damit zu tun, versucht so ein bisschen Defizite auszubügeln von unter anderem DKIM, wenn ich beispielsweise mit Mailinglisten oder mit Mail Relays arbeite. Deswegen habe ich geschrieben, ergänzt aus meiner Sicht DKIM. DKIM ist diese Geschichte mit, ich packe Kryptographie in DNS-Einträge, in dem Fall also Signaturen, die ich dann an der Mail, die ich empfange, überprüfen kann, um zu gucken, ob die Mail wirklich aus behaupteten Domain kommt. DMARC ist diese Geschichte, dass ich in DNS sozusagen Policy hinterlege, was soll passieren, wenn ich eine E-Mail bekomme aus dieser Domain, aber jetzt beispielsweise DKIM oder SPF-Check fehlgeschlagen ist. Mit ist irgendwie so eine Geschichte, da ging es irgendwie um fehlende Message-ID-Header. Ich fand das ein bisschen sehr speziell. Ich habe keine Ahnung, bei welchen Domains oder Mailern, vielleicht Exchange, keine Ahnung, das auftritt. Und Whitelist ist genau das, was man sich denkt, meine manuell gepflegte oder automatisch gepflegte Whitelist, wo ich Leute hochvoten kann oder auch nicht. DKIM will ich, also mindestens im passiven Modus, also selbst wenn ich nicht selbst signiere, will ich doch wenigstens prüfen, weil macht Sinn, würde ich sagen. ARC auch. Bei DMARC habe ich so ein bisschen das Problem, so wie ich das verstanden habe, gebe ich, wenn ich das nutze, so ein bisschen die Kontrolle darüber ab, was denn jetzt mit der Mail passiert, die hier ein Check nicht besteht. Das war hier ein bisschen das, was mich hier ein bisschen skeptisch werden lässt. Wie gesagt, MID kenne ich nicht, hatte ich das Problem bislang nicht als Hobby-Admin. Und Whitelist genauso. Also Whitelist ist etwas, wenn ich es nicht brauche, will ich das nicht pflegen müssen. Und bislang brauche ich es nicht. Dann Module, die gegen DNS-Blacklisten prüfen. DCC ist ein Distributed Checksum Clearinghouse. Das ist ein Webdienst oder einer der vielen Webdienste, wo ich meine Hashes abliefern kann und die sagen mir dann, ist es Spam oder nicht. Das E-Mails-Modul extrahiert E-Mail-Adressen und vergleicht sie gegen entweder konfigurierte Listen oder wiederum DNS-Blacklists, deswegen ist es hier in der Kategorie auch drin. Fuzzy-Check ist ein Modul, das versucht Fuzzy-Matching, Fuzzy-Matching zielt darauf ab, dass ich Variationen von Wörtern auch matchen möchte. Also klassisches Beispiel, Rechtschreibfehler oder was ein Spammer ja manchmal ganz gern macht, ersetzt ein I durch eine 1 oder solche Geschichten. Da geht es hier drum. Es gibt offensichtlich einen OpenFish-Dienst, der auf Phishing-URLs abzielt. Wusste ich vor SBMD auch noch nicht. Es gibt diese SirBL, das ist auch interessant, die kannte ich aus Spam-Assassin-Zeiten auch nicht. Wahrscheinlich hat Spam-Assassin die unter der Haube schon längst verwendet, aber ich habe es einfach noch nicht mitbekommen. Das ist auch eine Blacklist speziell für URLs und Domains. Aber es gibt hier auch verschiedene Dienste, die allerdings teils kommerziell sind, was mich als Hobby-Admin jetzt nicht so kratzt, aber natürlich als richtiger Admin in einem richtigen Umfeld eventuell schon. Und dann gibt es ein URL-Reputation-Modul, was aber als experimentell gekennzeichnet ist, mit dem ich irgendwie auch nochmal URLs extrahieren und dann irgendwie ihren Domains Reputation zuweisen kann, wo ich mich halt auch frage, was machen wir hier? DCC, Lizenzrestriktion und externe Daemon. Also wenn ich das einsetzen will, muss ich einen weiteren Daemon einsetzen. Das ist für mich erstmal prinzipiell ein Grund, erstmal skeptisch zu sein. Will ich das wirklich? Hat außerdem Lizenzrestriktionen bezüglich kommerzieller Nutzung. E-Mails, da denke ich mir, naja, es gibt nützlichere Attribute in der Mail als irgendwelche E-Mail-Adressen, die da drinstehen, die in der Regel eh nicht fake sind oder echt sind, jedenfalls nicht in Spam-Nachrichten. Fuzzy-Checks ist machtvoll, ist komplex, braucht einen extra Worker, extra Learning. Ich versuche es erstmal weiterhin ohne. Ja, ich versuche es KISS zu halten, simple und stupid. Das heißt aber nicht, dass ihr das nicht ausprobieren sollt. Das ist alles opinionated hier, meine Erfahrung soweit. Phishing klingt gut, kostet mich nämlich nichts, SirBL klingt gut. Und bei URL Reputation, naja, experimentelles Modul heißt für mich, ich bin Hobby-Admin, ich bin nicht so gerne Versuchskaninchen, respektive ich habe nicht die Zeit dafür und auch nicht die Lust dafür. Dann haben wir Module, die gar nichts mit DNS machen, zum Beispiel das Antivirus-Modul, was es suggeriert. Chart-Table, man sieht hier wieder unterstrichen, das ist ein eingebautes C-Modul. Wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, wieso zum Henker ist das eingebaut, aber ich schätze, der Grund ist einfach historische Natur, es war relativ schnell am Anfang zu implementieren oder was auch immer. Beim Versuch zu verstehen, es bestraft wohl auffällig viele Zeichenkodierungswechsel, also beispielsweise, wenn eine Mail zwischen Latin One und Chinese hin und her gewechselt wird, dann soll das irgendwie einen Effekt haben. Das ist wieder so ein Beispiel, wo ich sagen muss, als Hobby-Admin wäre ich nie im Leben auf so eine Idee oder auf so eine Regel gekommen, aber ja, gut, ist anscheinend ein Kriterium, was durchaus Relevanz haben kann. Maillist ist eigentlich so eine Art Helfermodul, das versucht, negative Effekte von anderen Modulen so ein bisschen einzuschränken, wenn ich mit Mailinglisten arbeite. Mailinglisten haben ja so ein paar Besonderheiten. MIME-Types prüft MIME-Types und Inhalte von Archiven. Neural Networks, ja wunderbar, da haben wir doch hier unseren KI-Bezug oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob es immer noch experimentell ist, zur Version 1.7.9 war es noch experimentell, mit denen implementiert diese neuronalen Netze, die eben im Talk 4 auch so ein bisschen besprochen wurde, von dem wir allerdings gerade eben auch gehört haben, dass sie irgendwie komplett neu nochmal implementiert werden sollen. Once Received testet auf Mails, die nur einen Received-Header haben. Regex, ja klar, reguläre Ausdrücke, Replies, trackt Antworten auf eigene Mails mit dem Message-ID-Header, weil natürlich eine Antwort auf eine legitime Mail sollte natürlich von vornherein bevorzugt werden gegenüber einer komplett neuen Mail. Reputation experimentell, bislang undokumentiert, auf Deutsch fragt mich nicht, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist ein blitzschnelles Durchsuchen nach Strings mit Aho-Kochosik-Algorithmus. Und wenn ihr jetzt irgendwie da steht und sitzt und denkt euch, was? Dann geht es euch genauso wie mir, ich habe keine Ahnung, was es ist, ganz ehrlich. Dementsprechend ist auch hier wieder meine Auswahl, nicht ganz eindeutig. Fangen wir mit dem Antivirus-Modul an. Ich hatte sowas lange in Verwendung, aber mir als Hobby-Admin zumindest ist es so gegangen, dass ich eigentlich so gut wie nie wirklich so eine Infektionsmail bekommen habe. Respektive, ich habe bei Familienteilen, die eben dann doch noch auf Windows sind, habe ich halt irgendeinen Endpoint-Virenscanner drauf oder was auch immer, sodass ich hier hin und her überlegt habe, soll ich jetzt nochmal einen Virenscanner extra mit verwenden, brauche ich das wirklich, weil muss ja auch wieder die Signaturen hinterher reingucken, dass das funktioniert. Und da entschieden habe, nee, ich brauche es eigentlich jetzt erstmal nicht, respektive ich versuche es erstmal ohne. Macht das Setup halt auch an, bisschen einfacher. Klappt in meinem Fall, was bei euch klappt, muss jeder selbst wissen. Chartable, ja, gibt es umsonst, warum nicht? Warum soll ich es ausschalten? Tut mir nicht weh. Maillist logischerweise auch. Ich gehöre noch zu der alten Aussterbengeneration, die Mailinglisten verwendet und nicht Google Group. Nee, Google Groups gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Was verwendet man jetzt? Slack oder sowas. MIME-Types, klar. Ja, Neural Networks, heißer Scheiß, aber irgendwie dann auch wieder komplex und etwas, wo ich mir denke, von wegen, ich muss nicht jeden heißen Scheiß mitmachen, jedenfalls nicht als Hobby-Admin. Und wie ich gerade gehört habe, war die Entscheidung auch nicht so ganz falsch, weil die Implementation ändert sich jetzt wohl nochmal. Once Receive gibt es geschenkt, nimm mal mit, Regex auf jeden Fall anlassen. Replies, ja. Hier ist das so, es gibt einen Default, der merkt sich nur 24 Stunden, oder umgekehrt, er wartet nur 24 Stunden auf eventuelle Replies zu Messages, die ihr verschickt habt, fand ich ein bisschen zu kurz, aber gut, kann man ja verändern. Reputation, experimentell nur undokumentiert, heißt, ihr könnt es euch schon denken, ich nehme es nicht. Und Tree, genau, was ich nicht verstehe, brauche ich wohl nicht. Dann externe Datenbanken. Es gibt so ein Dienst namens ClickHouse, es gibt hier Elasticsearch, es gibt neue in Version 1.9.0, hier Update, External Services Plugin, mit dem ich irgendwie ICAP machen kann, kannte ich bis vorgestern auch nicht. ICAP ist ein Internet Content Adaption Protocol und ist wohl eine Schnittstelle, mit dem ich beispielsweise KlammerV, Kaspersky, Sophos adressieren kann. Dann History Redis, mit History ist gemeint, was ich euch im Webinterface gezeigt habe, also hier die History, welche Message hatte, welche Score, was wurde sie abgelehnt oder was auch immer. Kann ich hier in Redis reinschieben? Aha. Es gibt Metadata-Exporter, es gibt Metric-Exporter. Ich mache es bei dieser Folie ganz, ganz schnell und ganz einfach. Brauche ich alles nicht. Ja? Dann Aktionen. DKIM Signing fand ich insofern interessant. Es gibt im DKIM-Modul gibt's ein Sign-Condition, aber das hier implementiert anscheinend eine Alternative. Okay, und wann verwendet man sie? Keine Ahnung. Wollte ich ihn eigentlich mal fragen, aber jetzt ist er. Frage ich ihn heute Abend. Force Actions kann ich verwenden, wenn ich beispielsweise unabhängig von der Message Score auf jeden Fall eine gewisse Action ausführen will, wenn ein bestimmtes Symbol gefunden wird. Beispiel Liebespost von eurer Ex-Freundin, ihr wollt sie garantiert rejecten oder sowas. Graylisting, klar, temporäres Abweisen mit dem Ziel eines erneuten Zustellversuchs. Milter Headers kann ich die Header modifizieren. Das kennen wir noch aus Spam Assassin, wer das verwendet hat. Sowas wie X-Spam-Debar oder Authentication Results, das ist dann ganz nützlich, wenn es der Mail-Client nachher auch anzeigen kann, was Thunderbird mit einem Add-on kann, was ich auch nachher nochmal zeige. Hier ist es so, DKIM Signum, okay, ist Default an, also ja, mach mal. Force Actions, ja, hier stand noch ein Einsatzszenario, jetzt eben fiel mir das absolut bescheute Beispiel mit der Ex-Freundin ein, aber gut, so ist das immer, wenn man halt hier steht und versucht lustig zu sein. Graylisting, Milter Headers, nehmen wir alles mit. Und letzte Kategorie, es gibt ein Modul, was veraltete Base-Token entfernen soll. Da geht es ein bisschen darum, den Base-Filter, den ihr mit der Zeit trainiert habt, den habt ihr natürlich trainiert mit, keine Ahnung, Daten von über 2 Jahren und man kann davon ausgehen, dass vielleicht manche Informationen in den Messages von vor 2 Jahren heute nicht mehr relevant sind. Viagra natürlich nicht, Viagra ist ein Dauerbrenner, haha, Wortspiel. Viagra wird es immer geben, aber keine Ahnung, irgendwelche Kampagnen oder hier, ich bekomme zum Beispiel relativ viel Kickstarter-E-Mails in letzter Zeit, wo mir irgendwelche Idioten irgendwelche komischen Kickstarter-Aktionen andrehen wollen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wo die meine Adresse her haben, aber das weiß man ja nie. Und eine Kickstarter-Aktion von vor 2 Jahren hat natürlich eventuell Token in den Base-Filter reingespült, die vielleicht heute gar nicht mehr notwendig sind. Also da geht es hier so ein bisschen drum. Multimaps, es gibt ein Feature von AirSwimD, bestimmte Aspekte der Konfiguration dynamisch zu laden, beispielsweise reguläre Ausdrücke aus sogenannten Maps. Und das implementiert so ein bisschen das dynamische Laden aus URLs und Dateien. Es gibt das RSpmd-Update-Modul, das ist das Äquivalent zu SA-Update, sprich das aktualisiert Regeln, Scores und Aktionen. Da kommen wir auf ein Thema, wo ich später auch drauf komme. Es ist eigentlich ähnlich wie bei Spam, das heißt, man normalerweise fummelt man nicht direkt in den Regeln und Scores herum. Also es ist nicht so, dass man irgendwie auf der grünen Wiese die sozusagen alle selbst erfindet, sondern ein wesentlicher Bestandteil von RSpmd sind die Rules, die mitgeliefert werden und hierdurch aktualisiert werden. Hier ist die Sache, das ist in 1.8, schieß mich tot, 1.8.2 oder 1.8.3 hat das jetzt deaktiviert bei Default, weil er mit der Implementierung nicht so ganz zufrieden ist. Ich nutze es aber, da ich seit 1.7.9, glaube ich, oder 1.7.5 mit RSpmd arbeite, ist noch okay, also kann man nutzen. Ist denke ich, eine gute Idee. Spam Assassin importiert, wenn ich das möchte, alte Spam Assassin Regeln. Dazu muss ich sagen, ich habe damals entschieden, letztes Jahr, entschieden, ich mache einen harten Cut, mich interessieren meine alten Regeln nicht. UL-Redirector ist ein Hilfsmodul, um Redirects auch zu unterstützen. Ja, das ist ja auch ein beliebter Trick, ich habe eine URL in meiner Spam-Nachricht und die URL an sich sieht nicht irgendwie schlimm aus, aber wenn die redirected auf eine Phishing-URL oder sowas, da geht es hier so ein bisschen drum. Und URL-Tags, ja, keine Ahnung, was URL-Tags sind, ich weiß es nicht, dementsprechend auch hier wieder das Resultat. Hier brauchen wir das, ich habe es im Moment nicht an. Multimap möchte man, RSpmd-Update möchte man und das klingt auch gut. Spam-Assessing, wie gesagt, nicht, weil ich eh bei Null anfange. Und URL-Tags haben wir wieder hier das Problem. Das waren jetzt Module, also wenn ihr jetzt schon erschlagen seid, das wird doch lustiger. Hier zum Beispiel. Und das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt in der Doku, nein, andersrum, es gibt nicht in der Doku eine Liste aller Symbole, denen man eine Score, wie sie hier rechts zu sehen ist, zuweisen kann. Es gibt sie aber in meinem Blog hier. Habe ich mir irgendwann mal die Arbeit gemacht, den ganzen Kram rauszuschreiben. Sehen wir später nochmal kurz. Jetzt kommen wir aber mal zum interessanteren Teil. RSpmd in der Praxis, aus dem Rest mir die Zeit davon. Installation kann man sich nachlesen, das ist jetzt hier nicht so wichtig. Das ist vielleicht interessant. Diese zwei Zeilen ist alles, was ich brauche, um Integration in Postfix voranzutreiben. Also nur diese zwei Zeilen. Wer Spam Assassin im Einsatz hatte, erinnert sich vielleicht daran, dass wir in der MasterConf eine zweite SMTP-Instanz definieren mussten und dann wieder bestimmte Optionen wieder mit einem leeren Wert überschreiben mussten, damit ich die Defaults der ersten griffen und so weiter und so fort. Das hat man hier alles nicht mehr. RSpmd selbst ist vorgesehen, in ein von zwei Modi zu betreiben, sogenannte Safe-Scan-Mode für Small-Setups, ein MTA, Militär-Schnittstelle, RSpmd-Proxy. Das ist alles. In größeren Setups könnte ich das Scannen auf mehrere Prozesse verteilen. Hier habe ich der Vollständigkeit halber drin. Wir reden jetzt hier natürlich in diesem Talk von einfachen Szenario für zu Hause. Jo, jetzt seid ihr bestimmt schon alle total neugierig auf, wie sieht denn jetzt diese Config eigentlich aus? Und jetzt kommt der richtige Mindfuck überhaupt. Wenn das nicht lesbar ist, das ist okay, das ist Absicht. Wir gehen jetzt hier gleich im Detail drauf ein, ja. Aber ich habe gesagt, ich will gerne verstehen, wie, wenn ich ein neues Tool kennenlerne, wie das funktioniert. Und das heißt natürlich auch, ich muss irgendwie verstehen, wie man es konfiguriert. Und dann habe ich mal versucht, das etc-rspmd-Verzeichnis zu verstehen. Und das ist die Arbeit oder das Ergebnis, was dabei herausgekommen ist. Ja? Also wenn das nicht effing komplex ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja? Aber ihr habt ja mich, ich habe euch hier ein bisschen Vorarbeit geleistet. Wir gehen mal so ein bisschen durch. Es gibt ähnlich wie beim Apache in vielen Distributionen, wir auch so eine verschachtelte Struktur haben von Dateien und Includes ist das hier auch. Es gibt hier so eine RSpmd.conf, die bindet hier so ein paar Dateien ein. Die common.conf bindet wiederum ein paar Dateien ein. Ja, gut. Also hier drin, hier drin, hier drin, hier drin und in der Modules-Conf sind schon mal fast nur Includes drin. Das ist schon mal ganz gut, weil fast nur Includes heißt, da ist nichts drin, was ich verstellen muss. Außer ich will das Include natürlich rausnehmen. Composites, Kombination von Symbolen zu neuen Symbolen. Ich habe Symbole schon so ein bisschen angedeutet, müsst ihr jetzt nicht im Detail verstehen. Ich habe diese Datei bis heute auch noch kein einziges Mal angefasst. Statistik-Conf ist interessant, weil hier geht es ein bisschen um Base. Kann man mal reinschauen. Ich sollte vielleicht noch dazu erwähnen, alles, was gestrichelt ist, ist optional. Das heißt, die Datei ist nicht unbedingt im Auslieferungszustand vorhanden, aber es ist vorgesehen, dass man sie anlegen kann. Ne? Deswegen, diese Classifier-Base gibt es standardmäßig nicht, aber man kann sie anlegen. Ich komme gleich noch drauf, warum man das machen will. Modules.conf, und hier gibt es 100.000 Include-Files, und naja, das ist so ein bisschen doof, weil die sehen wir gleich. Options Inc., Timeouts, wer das drehen möchte, bitteschön. So, es wird nicht einfacher. Ich kann euch das leider nicht ersparen. Hier sieht man die ganze Komplexität der Module, die wir jetzt so ein bisschen durchgesprochen haben. Es gibt leider keine 1:1 Äquivalenz zwischen Modulen, wie ich sie besprochen habe, und Config-Dateien. Es passt ungefähr, aber nicht immer. Also beispielsweise das ARC-Modul hat hier eine ARC-Conf, da sind dann eben spezifische Config-Sachen drin. Das Wichtigste, was mich hier interessiert hat, ist natürlich das Ein- und Ausschalten. Das geht, indem ich hier in jeder Config-Datei so ein Enable gleich true, das kann ich rein oder raus kommentieren. Das Problem ist, es gilt nur für Lua-Module. Ich habe erwähnt, es gibt 6C-Module, die werden nämlich woanders ein- und ausgeschaltet. Mal kurz selbst gucken, ob ich das... das kommt, glaube ich, noch. So, das weitere Problem ist, diese ganzen Dateien inkludieren teilweise wieder .inc-include-Dateien, und aus unerfindlichen Gründen liegen die wieder unter etc/spam-d, während wir hier eigentlich in einem modules.d unter Verzeichnis waren. Das macht das Ganze so ein bisschen unübersichtlich. Aber wenn man dieses Diagramm hat, kann man es hoffentlich so ein bisschen auseinanderziehen. Wer hier etwas machen will, sed-i bietet sich an, aber ganz ehrlich, eher noch Config-Management. Und Redis-Conf ist allgemeine Redis-Konfiguration. Ich habe das vorhin übersprungen, ihr wollt Redis. Fragt mich jetzt hier nicht, warum, ihr wollt es einfach. Ich muss es auch einsehen, man will es. Redis ist ein Key-Value-Store, falls es jemand nicht kennt. Und dann gibt es im Score-Ds-Verzeichnis. Falls man jetzt sich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, für ein bisschen wohl die Score anpassen will, dann würde man jetzt hier arbeiten, in diesen Group-Files, mehr oder weniger thematisch sortiert. Das Problem ist, es ist nicht direkt erkennbar, welches Modul, welche Gruppe bzw. welche Symbole verwendet. Sehen wir gleich. Und teilweise habe ich auch so recht kryptische Symbolnamen, H-Filter Hello 4. Description Hello Host Chicks Hard. Was? So, wichtig, differenzielle Anpassung. Nicht wie, also bei diesen Apache-Configs in den Distributionen bin ich manchmal hingegangen, habe gesagt, das ist mir zu kompliziert, ich schreibe von Scratch das rein, was ich brauche, dann verstehe ich das wenigstens, macht das hier bitte nicht. Das Konzept bei ASP.MD ist, entweder ihr verwendet die ASP.MD-Conf local und schreibt da Sachen rein, oder besser, von diesen ganzen Dateien könnt ihr Kopien anlegen, die platziert ihr entweder in local.d oder in overwrites.d. Local D würde ich verwenden, wenn ich nur ein oder zwei Optionen beispielsweise abändern will, weil das Ganze dann verschmolzen wird mit der Original-Config. Overwrites D überschreibt einen ganzen Block. Also die Konfiguration ist blockorientiert, wie man das beispielsweise auch aus einem Apache kennt. Beispiel hier für den Controller-Worker, wo ich das Passwort zum Beispiel auch für das Web-Interface setze. Ich pack das Ganze in Local D rein. Auch schon fast am Ende. Das wollte ich noch zeigen. Das finde ich nützlich. Ich weiß nicht, wer noch Thunderbird verwendet. Ich auf jeden Fall schon. Und das hier ist ein Add-on, was mir hier direkt quasi die Header-Ansicht erweitert mit der Score dieser Nachricht, die ich bekommen habe. Und mir insbesondere auch erzählt, welche Scores positiv gewirkt haben und welche negativ. So, und jetzt kommen wir noch ganz schnell zum Fazit. Was ich toll finde, ist, ich habe ein Web-Interface out of the box und es sieht nicht aus wie von 2000. Die Out-of-the-Box-Konfiguration braucht tatsächlich eigentlich kaum Anpassungen. Also ich habe es jetzt hier nicht im Detail gezeigt, aus Zeitmangel. Die für die reduzierte Load im Vergleich zu Spam-Assessment ist jetzt für meine Mini-Zwecke nicht so ausschlaggebend. Die Dokumentation ist schon relativ gut, aber ihr habt gesehen, dass ich mir hier ein bisschen viel Arbeit gemacht habe, zum Beispiel mit dem Diagramm. Also man kann auch Sachen verbessern. Die Struktur der Config-Dateien ebenso, aber geschenkt. Das Entscheidende ist, es ist ein aktives Projekt. Es macht hier Sinn, GitHub-Tickets zu öffnen. Also die bleiben nicht wie bei Ansible beispielsweise 2 Jahre liegen. Und ASP.MD ist schon toll. Und jetzt freue ich mich über Fragen. Nicht so zahlreich. Drücken.
Ist gut. Ja, vielen Dank. Mich würde interessieren, wie ich das konfigurieren würde, dass der mir zum Beispiel die klassifizierten Spam-Nachrichten in einen gewissen Ordner verschiebt. Sie haben ja vorher gesagt, der RSpamD sagt eigentlich nur irgendwie gut oder schlecht. Aber ich würde ja gerne irgendwie eine Aktion hinterlegen, dass er sagt, alles was Spam ist, geht jetzt erstmal in den Spam-Ordner und dann review ich dann, wenn ich Zeit habe.
Ich muss gerade kapieren, dass ich selbst ein Mikro habe. Die Antwort ist, du kannst nicht nur sagen, gut oder schlecht, du kannst auch sagen, ich möchte Header hinzufügen, ähnlich wie das bei Spam Assessing schon der Fall war. Und dementsprechend kannst du anhand der Header dein Mailprogramm oder dein Procmail oder was auch immer sagen, sortiere das hier ein oder sortiere das dort ein. Also da ist es 1:1 wie Spam Assessing auch. Wir haben leider keinen Sessionleiter in diesem Track, deswegen muss ich selbst drin.
Ist jetzt schon an? Ja. Ja, danke auch für den Vortrag. Ich würde ganz gerne ein bisschen was korrigieren wollen. Könntest du mal ganz kurz zu den Modulen zurückgehen?
Ja.
Auf Seite 1.
Speziell was?
Deine erste Modulseite.
Ja.
Genau. Ich würde euch an der Stelle empfehlen, das IP-Score auf jeden Fall mal anzuschalten. Das ist ein wunderbares Modul, was alleine lernt.
Okay.
Und dann eigentlich quasi die Reputation wirklich über die gesamte Bandbreite aufbaut. Das heißt IP, IP-Netz und so weiter. Das heißt, irgendwann bekommen E-Mails aus China automatisch den Score, den du ihm vergeben willst. Der MX-Check ist immer aus, weil der eine aktive SMTP-Verbindung auf den Server wirklich aufbauen würde. Also das heißt, ja, ihr aktiviert es, der macht einen kurzen Check bis zum Rezipientur und bricht dann ab, um dann einfach zu sehen, ob der auch entsprechend reagiert.
Ja, und warum ist das Default aus? Also ist das irgendwie evil? Oder?
Es macht eine externe Verbindung auf. Das ist bei vielen sieht das erstmal doof aus. Ne?
Ja.
Genau, machst die anderen Seiten bitte auch nochmal kurz?
Ja. Du musst mir sagen, welche Seite du noch...
Die mag die Anmerkung auf jeden Fall, dass dieses D-Mark legt der Absender fest. Der legt für seine Domain fest, wie mit seinen gefälschten E-Mails umzugehen sind. So, also,
deswegen ist das für mich ein Kontrolle abgeben. Ja? Weil wenn ich es nicht nutze, entscheide nur ich, was damit passiert.
Gut. Wenn es an ist, handelst du halt so im Interesse des Absenders, wenn es eine gefälschte ist.
Korrekt.
Genau, das Whitelist würde ich auch empfehlen, nicht in der Form gerade für so PayPal-Mails zum Beispiel, wenn die sauber signiert sind, alles sauber aussieht, zum Beispiel -7 Punkte gibt, ist da aber irgendwas falsch dran, keine DKIM-Signierung, sonst was, gibt es +7 Punkte. Also das geht in beide Richtungen und ist eigentlich eine schöne Sache, das irgendwo nochmal ein bisschen anzupassen.
Das musst du dann aber von Hand pflegen, das Whitelist-Modul, ne? Da ist nichts automatisch.
Das ist das andere, gerade mit den Maps, mit den ganzen Includes, die du drin hast, die auch in etc/rspamd sind, die sind in ganz vielen Plugins so definiert, dass die von der rspamd-Seite, es gibt auch ein Repository für die ganzen Maps, dass die da eben die aktuellste Version runterziehen und unter etc/rspamd nur der Fallback liegt.
Ja.
Das würde er einlesen, wenn er gar nichts anderes kriegt.
Okay. Noch mehr, oder?
Ja, geh mal ganz kurz zurück. So, DCC ist klar, dass das Fuzzy-Check ist in der Form, das ist das Checken dieser Fuzzy-DB, was er vorhin auch erklärt hat, das ist in der Form kein Wortunterschied, sondern ein ganzer Textunterschied. Wie sehr weichen zwei Texte voneinander ab? Und wenn man das ausschaltet, schaltet man auch den Check gegen die Online-Datenbank bei rspamd.com ab. Und da stehen viele, viele gute Sachen drin.
Das heißt, ich lasse es einfach an, selbst wenn ich den Worker... Aber da brauche ich den Worker dafür, für den Online-Check?
Nee, der Worker ist, wenn man ein eigenes Fuzzy lokal haben möchte.
Okay, also. Sehr gut.
URL-Reputation und URL-Tags sind tatsächlich experimentell und haben mittlerweile ein neues Modul dafür. Das Reputation-Modul, was in der Form auch den IP-Score nachher ersetzen wird. Das ist, glaube ich, eigentlich auch schon irgendwo dokumentiert. Und da kann man auch super geil rumspielen. Kann man sich zum Beispiel eine Reputation, keine Ahnung, über den X-Client oder sowas, ne? Wie gut ist meine Reputation bei Outlook-Clients?
Ja.
Sollte ich da neuronale Netzwerke, würde ich auch einfach mal mitlaufen lassen.
Trainierst du das tatsächlich dann auch, oder?
Ja, also ganz aktiv. Ich habe mir durchaus auch ich habe mir drei verschiedene gebaut, halt ganz kurz, 2 Tage, eine Woche und die 100 Tage.
Aber was er sagte, dass du das regelmäßig auch nachtrainieren musst, stimmt.
Ne? Das macht er alles vollautomatisch.
Nein, er sagte ja vorhin, du musst regelmäßig, du kriegst ein spezifisch auf den zum Zeitpunkt des Lernens zugeschnittenes neurales Netzwerk und man muss es regelmäßig nachtrainieren. Das war ja vorhin so ein bisschen seine eigene Kritik.
Das macht es automatisch. Also man macht die entsprechend klein und eben wenn x E-Mails eingegangen sind oder die 2 Tage um sind, baut er das komplett neu auf.
Okay. Gut, hier wolltest du wahrscheinlich auch nichts.
Nee, beim BIAS bloß noch, das BIAS Expiry funktioniert genau andersrum, in der Form, das ist das Modul, was dir gute Tokens vom BIAS in der Datenbank enthält. Ansonsten fallen die Tokens irgendwann alle raus.
Ah, okay, gut.
Genau, Redirector, ja, machen hier so Bitly-URLs und so weiter. Hm. Lösen die auf, da gibt es auch eine feste Liste, welche er dafür benutzt. Also er geht nicht online auf die auf alle drauf. Ja. Und bei dem einen noch, weil du meintest, die Configs nach Override oder Locald kopieren.
Nein, Dateien anlegen, nicht kopieren.
Genau, das ist das Wichtige dabei. Ja. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Kopiert nicht die Dateien aus modules.de raus, sondern legt die wirklich von Hand an. Sonst includet ihr zu viel, ihr habt Unterbereiche und zerschießt euch die ganze Config damit.
Ja, und ganz wichtig, der ganze Konfigurationszweig ist eigentlich Teil der Evolution sozusagen. Also nicht nur die Software selbst ändert sich, sondern auch die Config-Dateien ändern sich. Aber das war bei Spam-Assess im Prinzip genauso. Hm. Ja. Ich glaube, es war noch eine Frage da hinten. Gibst du das mal kurz hinter? Ist der nächste Speaker schon da? Ja, alles klar, gut. Frage jetzt.
Vielen Dank nochmal für den Vortrag. Ja. Ich wollte fragen, sind Bestrebungen da, die Doku, die du ja gut nachgezogen hast, entsprechend auch ins Projekt fließen zu lassen und dem einen netten Entwickler halt zu helfen, was das angeht?
Es gibt zumindest schon mal den offiziellen Link. Also ich bin einer von 3 Links auf der Aspam.de-Webseite bezüglich External Introductions oder so ähnlich. Die verweisen dann aufs Blog. Das Problem ist, könnte man machen. Nur da müsste man wahrscheinlich auch nachziehen, ne? Nachpflegen, neue SVMD-Version und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt für den Talk nicht ganz die faule Vorgangsweise gewählt und einfach meine Folien aus dem August recycelt, sondern ich bin mal durchgegangen und ich bin dann ETC-SVMD durchgegangen und dann ständig zu gucken, hat sich jemand geändert und so weiter. Ich weiß nicht, ob es dann aktuell halten könnte. Insofern ist es vielleicht ehrlicher, dass es jetzt als Momentaufnahme im Blog so drinsteht. Ein Feature möchte ich noch hinweisen, das allerletztes, ganz brandneuen SPMD 1.9.0. Es gibt den SPM ADM-Befehl, der hat einen neuen Befehl gelernt, der heißt, glaube ich, config, sowas in der Art. Damit kann man sich quasi DOT-Ausgabe für GraphVis erzeugen lassen von seiner existierenden, vorhandenen Live-Config. Habe ich noch nicht getestet, probiert es mal aus, wenn ihr damit rumspielt. Gut, dann vielen Dank.